Hallo und herzlich willkommen zu Bahnhofs Kino Galactica, dem Podcast über, zu, auf, unter Battlestar Galactica mit meiner Wenigkeit Patrick Lohmeier. Und bei mir ist Britt-Marie Robrecht. Hallo Britt-Marie.
Hallihallo, ich wollte gerade mich selber vorstellen, da warst du schon einen Tick schneller.
Ach,
ja Mensch, gar kein Thema.
Frack.
ja Mensch, auf, über, unter, neben Galactica, ja, du sagst es. Also erste Folge, erste Staffel. Wow. Ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, wie jetzt angefangen wird und ob sie ganz viel wiederholen von der Miniserie, die wir uns angeschaut haben, oder ob sie irgendwie direkt einsteigen. Und ich muss dir sagen, sie haben ja dann wirklich echt einen Direktanschluss im Grunde gemacht und die Entscheidung finde ich super.
Finde ich auch. Finde ich auch gut. Aber klar, ich bin auch total befangen, weil seit über 20 Jahren Fan. Und es ist wirklich lange her, also ein relativ großer Zeitraum vergangen zwischen der Miniserie und der ersten regulären Folge. Nicht so sehr in UK, also da kamen die ja raus bei Sky, tatsächlich 3 Monate, glaube ich, vor dem US-Start, weil die, ich habe mir das angelesen, 400.000
tatsächlich.
Ja,
wow,
weil die 400.000
okay.
Dollar pro Folge bezuschusst haben. Ja, das ist alles. Also ich kann tatsächlich über die Verhandlungen rund um die Produktion von Battlestar Galactica, ich glaube, da kann ich eine eigene Folge rundherum gestalten. Aber Kurzversion ist, Sky hat damals Geld bezuschusst, ich glaube $400.000 pro Episode, damit eben Universal sagt, wir ordern die mal, die Serie. Und aber eben unter der Voraussetzung, dass sie es auf ihrem Kabel-Spartensender in UK, in Europa, ein paar Monate vorher zeigen durften. Und da wir das noch nicht, dass diese ganze Sache mit dem File-Sharing und Streaming und wir tauschen einfach mal hier Folgen online, noch nicht ganz so groß war, hat man sich darauf eben noch Anfang der Nullerjahre eingelassen. Ich glaube, heute wäre sowas absolut undenkbar, dass man was 3 Monate vorher in einem völlig anderen Markt rausbringt.
Genau.
Ja.
Lass mich ein Beispiel nennen. Wir hatten das, und das war ein reines Wunder, das war so what? Hm. Wir hatten das mit Star Trek, dass tatsächlich Star Trek in USA mehrere Monate früher rausgekommen ist mit einer Staffel, was aber tatsächlich dann mit verschiedenen Verhandlungsproblemen zusammenhing und mit verschiedenen Streamern, weil nicht ganz klar war, welcher Streamer die Rechte kriegt, und dann ist es von dem einen Streamer zum anderen Streamer gewechselt und so weiter. Also es gab einfach wirklich rechtliche Probleme mit den Lizenzen und dem ganzen Kram. Aber das war wirklich, also das war eigentlich der Todesstoß, weil da tatsächlich, ich würde sagen, mindestens die Hälfte des Fandoms, wenn nicht sogar noch mehr, einfach tatsächlich illegal sich die Sachen geholt haben oder legal, aber dann halt mit VPNs irgendwie über einen US-Account oder über einen UK-Account.
Ja.
Ja, und also nee, das und keiner hat's verstanden. Also wir auch als Fans haben es nicht verstanden, weil das geht einfach nicht, dass du Monate voraus bist. Also das ist ja, wir haben uns gefühlt wie in den 90ern. Es war so, was ist denn hier los, weißt du?
Ja, also und, die Zeiten haben sich da massiv gewandelt und gedreht. Ich erinnere mich daran, ich darf da nicht so viel sagen, weil ich war damals bei einer kleinen Agentur beschäftigt und da muss man natürlich, wenn man für Kunden tätig ist, immer so ein NDA unterschreiben, so von wegen bloß die Klappe halten. Aber das war eben 2017 und wir haben PR für Netflix gemacht und da ging es eben um Star Trek Discovery und tatsächlich nur so einen Zeitversatz von 2 Tagen. Ich glaube nämlich, dass CBS, ich weiß gar nicht mehr, welcher Streamingdienst das war, damals auf ihrem eigenen Ding das rausbrachte, an einem, an einem Montag, und Netflix kriegt die neuen Folgen, die aktuellen Folgen dann an einem Mittwoch und da ging es gerade mal um 48 Stunden und selbst das wurde irgendwie um jede Minute gekämpft und das war eben gut 10 Jahre später, und dass man Anfang, also 2004 noch auf die Idee kam, sowas wie das jetzt zu machen, ist gewagt. Ich glaube, ich möchte behaupten, das war auch damals schon gewagt.
Ja, krass. Aber das war ja dann gut für die UK-Leute und wie gesagt, es ist ja dann, oder die Europa-Leute, aber es ist ja dann, es schwappt auch immer, sowas schwappt dann immer zurück. Also die Leute holen sich das dann tatsächlich, und wie gesagt, mittlerweile kannst du ja auch problemlos mit ausländischen Accounts dann auch einfach Ware beziehen, online, bei Apple oder wo auch immer, das geht ja, das ist ja kein Thema, auch mit Kreditkarte heutzutage, das ist ja alles kein Ding. Ich sag dir ganz ehrlich, mir ist es immer zu anstrengend, also die Tatsache, weil, ja, du kannst mit Kreditkarte, da musst du da aber erst einen Account anlegen und so, weißt du, also das ist alles nicht so ein, also es geht, es ist jetzt nicht so schwer, aber es ist einfach nur aufwendig. Und da denke ich mir so, ist es mir das wert oder nicht? Und meistens ist es mir nicht wert. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja, ich neige auch zur Faulheit diesbezüglich. Ich habe da relativ wenig Ehrgeiz. Es gibt tatsächlich auch immer wieder Serien und Filme, bei denen tut's mir leid drum, dass ich die nicht auf legalem Wege hier gucken kann. Aber in den allerseltensten Fällen ärgere ich mich im Nachgang darüber, dass ich dann eben ein paar Wochen oder Monate gewartet habe. Weil früher oder später kommt's ja auch. Und ich kann sehr gut damit leben, ehrlich gesagt.
Ja, ja,
Außer es ist wirklich was, wo ich allergrößte Sorge habe, fett gespoilert zu werden. Aber dass das der Fall war, das ist auch schon wirklich lange, lange, lange her. Und wenn es die Möglichkeit gibt, greife ich dann immer auf Bücher zurück und lese die dann einfach. Also ich
war, aber tatsächlich,
bei Game of Thrones damals zum Beispiel hatte ich große Angst, gespoilert zu werden, habe dann einfach angefangen, die Bücher zu lesen, was dazu geführt hat, dass ich ja quasi alles wusste, was bis inklusive Staffel 5 passiert, am Ende der zweiten Staffel. Aber gut.
Ja, aber tatsächlich, also heutzutage mit Social Media ist das echt schwierig. Klar kannst du natürlich Hashtags muten, sodass dir dann also Dinge einfach nicht angezeigt werden oder du, oder wenn ich weiß, also gerade jetzt auch mit den neuen Star Trek-Folgen, ich meide dann einfach für einen Tag oder so Social Media, soweit es geht, und bis ich die Folge dann gesehen habe. Aber tatsächlich ist die letzte Serie, für die ich gespoilert wurde, und es passiert trotzdem immer noch ab und zu, ist gerade die letzte Staffel von The Last of Us. Und da habe ich, also ich glaube, den größten Spoiler, der ist mir gespoilert worden. Und dabei habe ich
Das ist aber auch schwer, ja, ne? Weil dazu gibt es ja auch schon ein Videospiel, was auch schon 100 Millionen Leute gespielt haben.
Ich habe es tatsächlich geschafft, ich kenne die Videospiele gar nicht, ich habe es tatsächlich geschafft, bis einen Tag vor Aussendung der Folge nicht gespoilert zu werden. Ich habe also 2 Jahre quasi durchgehalten und dann dieser eine fucking Tag, und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Genauso wie, ich werde es auch nie vergessen, kennst du bestimmt Border, ich glaube, hier heißt der Border, ich glaube, dieser eine schwedische Film, wo quasi diese eine Polizistin, naja, egal, auf jeden Fall, das war, also auch egal, auf jeden Fall ist, da war es auch so, dass ich, ich habe halt gewartet, bis es in Europa im Kino kommt. Ich wollte es im Kino sehen und das dauerte ewig, und jetzt konsumiere ich ja schwedische Medien und habe schon alles umgangen, sämtliche Bambis quasi, die schwedische Variante der Bambis und Auszeichnungen, ich habe alles wirklich umgangen, und dann habe ich einen Tag für meinen Schwedischkurs, also wirklich für meinen Job, habe ich dann Zeitungsartikel rausgesucht und sehe einen Zeitungsartikel, wo in der Überschrift der Spoiler für den kompletten Film ist. Also da stand dann das und das so und so für den und den Film ausgezeichnet. Ich so, Leute, wollt ihr mich veräppeln? Das war auch irgendwie nur eine Woche, bevor ich im Kino war. Also weißt du, da denkst du hast 2 Jahre durchgehalten und hast wirklich alles umgangen. Und dann ist das auch noch, wie kann man denn einen Spoiler in die Überschrift nehmen? Ich verstehe es nicht. Aber das ist halt.
Es passiert mir hier und da auch. Ich muss sagen, ich bin da relativ, in den allermeisten Fällen, ich glaube, zu indifferent, also dass es mich wirklich ärgert. Hier und da schon, aber ich möchte auch jetzt nicht die Schuld auf irgendjemandes andere Schuld.
Als dich selber.
Irgendjemandes Schultern legen, so rum, genau. Ja. Weil in den meisten Fällen bin ich selber schuld. Wenn es in den Socials passiert und wirklich Leute, ohne das zu hashtaggen oder sonst wie, mir die Möglichkeit zu geben, das zu blocken oder zu muten, einfach das rausplärren, okay, dann ist es deren Schuld. Aber oft suche ich mir ja auch Infos vorab und dann bin ich eben zu wenig vorsichtig. Und mir ist letztens mit dem Wikipedia-Eintrag so gegangen, vor der neuen Staffel Line of Duty, so eine BBC-britische Serie, die ich gucken wollte, vor der vierten Staffel, da wollte ich einfach mal so eine Zusammenfassung der Rezension lesen, im Sinne von, ist sie eigentlich gut rezensiert worden, lohnt sich die Zeit, sind ja auch wieder 6 Stunden Lebenszeit, die man dann investiert. Und dann stand dann in dem Wikipedia-Abschnitt irgendwie Critical Reception, so-and-so's shocking death is particularly well handled. Und das ist tatsächlich etwas, was am Ende der fünften
jetzt
von 6 Folgen
passiert. Jetzt hast du auch
alle
gespoilert, aber ist okay.
Nein, ich habe gesagt so und so.
Ach so,
also ich habe den Namen der Person nicht gelernt.
Gut. Gut mitgedacht.
Ich denke schon mit, genau, wir sind ja auch hier vorsichtig, vorweggeschickt, ne? Wir reden über Battlestar Galactica. Ich habe die Serie gesehen, du aber nicht. Ja. Wir verraten gar nichts. Also nichts.
Also nichts, was wir noch nicht gesehen haben, genau.
Nein, es wird unspoilerific hier. Aber in dem Fall dachte ich mir auch, ärgerlich. Andererseits, ich hätte damit rechnen müssen. Also.
Naja, aber du siehst, egal was man versucht, irgendwie passiert es dann doch ab und zu mal immer wieder und ist halt dann so. Also heutzutage musst du halt wirklich einfach, ich glaube, Fenster zu, Tür abschließen, Rollladen runter und dann einfach 24 Stunden, bevor die Folge kommt, einfach gar nichts konsumieren. Das kannst du ja nicht machen. Also du hast ja noch ein Leben. Das ist ja.
Das Gute ist ja, wenn man ein Leben hat, dann kommt das meist so dazwischen, dass man gar nicht die Zeit hat, gespoilert zu werden. Wenn man, was weiß ich, Freunde, Familie, einen Job, eine Wohnung zu putzen, irgendwas anderes zu tun hat, kann man einfach sagen, ich mache dann was anderes. Ich bin dann einfach mal nicht online. So, den Nutzen hat ja jeder von uns.
Das stimmt, ja gut.
Die meisten von uns, möchte ich sagen. 33 Minuten, die erste reguläre Folge von Battlestar Galactica, dem Reboot, wie du schon angeteasert hast. Und dein Eindruck war gut, habe ich rausgehört.
Ja, insgesamt gut. Also ich fand, das war eine sehr, also ich jetzt schon wieder, ich hasse das ja immer, gleich das Fazit am Anfang, aber...
Musst du auch nicht. Du kannst einfach auch an dieser Stelle hier aufhören.
Ah, naja, ich denke, ich kann schon sagen, ich fand, das war definitiv eine solide Folge. Das war ein guter Einstieg.
Solide, ich glaube, damit bist du so ein bisschen unter dem Konsens des Fandoms, die ja die Folge hier allgemein sehr hoch halten. Ich möchte nicht sagen, dass sie ist so in meiner persönlichen Top 5 oder Top 10, da gibt es noch Besseres, aber ich mag die Serie eben auch. Und über die Qualitäten reden wir auch gleich. Ein bisschen Housekeeping zum letzten Mal, also Sachen, die wir vielleicht verpasst, vergessen oder einfach falsch benannt haben. Wir haben uns ja gefragt, genau, woher bekommt Commander Adama die Info mit dem, es gibt 12 humanoid aussehende Zylonen. Das ist eben diese Notiz, die entdeckt bei sich im Quartier. Das ist echt, da ärgere ich mich drüber, dass ich das verpasst habe, weil ich habe die zweiten 90 Minuten zweimal gesehen und der Schnitt, sagen wir mal, suggeriert, dass Gaius Baltar ihm diese Notiz da hingelegt hat.
Also doch Baltar. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es Baltar ist.
Es wird
okay.
Nicht benannt, aber er hebt das auf und sagt, der 12 Humanoid Silent Models oder sowas, so oder so ähnlich, steht auf der Notiz und dann eben Schnitt zu Baltar, wie er etwas so sinister an der Kamera vorbeiguckt.
Ja, genau. Deswegen hatte ich nämlich auch gedacht, das kann eigentlich ja nur, also von wem kommt die Info und warum ist sie anonym? Sie ist natürlich anonym, weil Baltar sich ja dann verraten würde. Deswegen, ja, das war so auch der Gedanke. Okay, ja gut. Aber weißt du, mir geht es tatsächlich auch so, manchmal frage ich mich auch, wie ich Dinge einfach verpassen kann. Da irgendwie blinzelt man einmal oder, keine Ahnung, schenkt sich was ein, ein Wasser oder so und zack, ist die eine wichtige Szene verpasst. Und denke ich immer, das wieso? Wie kann ich das verpasst haben? Deswegen, ja, naja.
Wir haben hier und da auch ein paar Unterschiede zur Originalserie benannt. Und wie gesagt, das ist ja keine Continuation, also Fortsetzung der alten Serie, sondern wirklich ein Reboot. Wir haben dieselben Figuren, aber unter völlig anderen Vorzeichen. Ich habe natürlich beim Schnitt nochmal reingehört in die letzte Folge und dachte, ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen missverständlich ausgedrückt im Sinne von, ja, das ist ja auch ein maßgeblicher Unterschied, die Sache mit der Erde zur Originalserie. Also natürlich, auf die Suche nach der Erde machen sie sich auch in der Originalserie, so ist es nicht. Aber eben die Tatsache, dass Commander Adama bewusst ist, dass es die Erde nicht gibt oder zumindest nicht an die Existenz der Erde glaubt und bewusst lügt, das ist etwas, was sie so im Original, wo der kommandierende Offizier total integer ist und irgendwie da hat eine Figur, zu der man aufblickt, so nicht machen. Das hätten sie, glaube ich, auch Ron Moore bei Star Trek verboten. Also der Captain oder der Commander eines Schiffes darf einfach nicht lügen. Und das ist eben tatsächlich der maßgebliche Unterschied. Und vielleicht zumindest erwähnen sollten, hätten wir, dass es diesen Dolly-Zoom gibt, ähnlich wie hier bei der Weiße Hai, das ist diese Kameratechnik, ne, wo die Kamera quasi auf dem Dolly auf einer Spur weggezogen wird, aber gleichzeitig reingezoomt wird. Das kennt man auch von dieser legendären Szene, in der Roy Scheider da am Strand sitzt und dann den Haiangriff sieht. Damit wird quasi inszeniert, wie die auf Überlichtgeschwindigkeit springen und dabei auch eben nochmal unterstrichen, wie körperlich belastend das ist. Also auch nochmal ein Unterschied zu Star Trek, wo die einfach sagen, hier Warp 9 und los und ne, keiner rückt auch nur im Stuhl. sitzen die alle dort und es sieht eben eindeutig so aus, als müssten sie sich fast übergeben. Und da kann man sich dann eben auch denken, was da mit diesen Menschen passiert an Bord der Raumschiffe, wenn die das alle 33 Minuten machen müssen.
Ja.
Hätten wir zumindest mal erwähnen können. So, und ich glaube, das ist alles so ein Housekeeping, was ich mir notiert hatte. Mhm. Hoffentlich diesmal keine Fehler mehr.
Ja, ach Gott, wir sind ja so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Aber ganz ehrlich, wenn irgendwo ein kleiner Fehler drin ist, naja, wir haben ja auch noch Leute, die uns zuhören, dann vielleicht kommt dann irgendwann mal auch was zurück. So nach dem Motto, also ihr Lieben, ich habe mir eine Liste gemacht. In Folge 1, in Folge 2.
Wir geben demnächst auch eine Feedback-E-Mail-Adresse, da wir aber ein bisschen vorproduzieren, können wir die eh noch nicht beantworten. Und so leid es mir tut, wenn uns jetzt jemand schreiben würde, aber guck mal, in eurem Recap zu 33 sagt ihr das und das falsch. Wir könnten es wahrscheinlich erst in 6 bis 8 Wochen verlesen. Deswegen noch etwas Geduld. Kommt bald.
Ja, so. Ich glaube auch nicht, dass grobe Schnitzer drin sind. Deswegen passt schon. So.
Ja, es ist aber auch eine Serie, die eben auch schon seit über 20 Jahren lebt, genau. Und deswegen, es gibt ja irgendwie eine Galactica-Wiki und es gibt einfach so viel Sekundärmaterial. Mhm. Fast jede Battlestar Galactica-Folge hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag mit jede Menge Trivia und so weiter. Und da ist es auch wirklich schwer, etwas richtig zu sagen, ist auch relativ leicht, aber gleichzeitig eben gibt es auch so viel Wissen, das sich angesammelt hat, auch durch Interviews, die Showrunner gegeben haben in den letzten 2 Jahrzehnten, dass man eben auch immer widerlegt werden kann im Sinne von, ja, ihr habt das behauptet, aber David Icke sagte in einem Interview, dass er Whatever Starlog 2013 gegeben hat, das und das. Und ich, Ich wollte kurz die Showbible zitieren, die ja auch nicht ganz unrelevant ist für die Entstehung einer Serie. Showbible, ich glaube, der Name ist selbsterklärend, quasi so die Basis, die Grundregeln für eine neue Serie. Da ist dann oft auch nicht die Story skizziert oder die Figuren genau skizziert, aber so ein gewisses Regelwerk. Und Ron Moores Showbible, die er eben entworfen hat, am 17. Dezember hat er die erstmal veröffentlicht, gut eine Woche nach der Ausstrahlung der Miniserie, beinhaltet eben viele Punkte, ich glaube, die ihn bei Star Trek total angezeigt haben. Er war ja Autor für TNG, er meinte, er war Autor für DS9, das war so seine beste Zeit und die Zeit, die er am meisten bereut, war die bei Voyager. Zwischenzeitlich war er auch noch bei Roswell, glaube ich, und bei Karnevale, der HBO-Serie. Aber er sagte gerade, Voyager hätte ihn sehr angezeckt, wenn er irgendwie dark und gritty und edgy sein wollte und immer gehießen habe, nee. Und ich finde, ich lese gerade dieses Buch, diese Oral History von Mark Altman und Edward Gross, die haben tolle Oral Histories geschrieben, auch zu Star Trek, einen großen Zweiteiler, 50-Year-Mission oder zur Bond-Reihe, Nobody Does It Better. Und So Say We All heißt ihr Oral History, das sind auch 700-800 Seiten zur Entstehungsgeschichte der alten Serie und auch der neuen Serie. Und ist wirklich cool, da kommen viele Leute zu Wort, ich werde ja auch so öfter zitieren, aber diesmal nur so diese Show-Bible-Sache. Und die fand ich eben ganz interessant, weil ich glaube, das lässt sich relativ kurz runterbrechen auf vier Grundregeln oder vier so Aspekte, die Moore anders machen wollte als in Star Trek. Zum ersten hier das Visuelle. Er wollte halt diesen Cinema Verité-Style, diesen sehr von der Nouvelle Vague inspirierten Kamerastil. Das soll alles so etwas wackelig aussehen und kontrastreich und manchmal, als ob die Kamera nicht folgen konnte, den Figuren auch. Und das wolle er eben auch in den CGI-Sequenzen haben, also in den Schlachtszenen mit den Raumschiffen. Und er sagte so, seine Maßgabe sei die, der Zuschauer oder die Zuschauerin solle, wenn sie bei Battlestar Galactica im Reboot landet, das Gefühl haben, sie sei in einer 60-Minutes-Reportage über Kriegsschiffe gelandet.
Ah, okay.
war so seine Maßgabe. Aber wie gesagt, das ist so ein Regelwerk von Ende 2003. Das mag sich ja auch noch ändern im Laufe der Zeit. Beim Schnitt sagte er, ein bisschen Hitchcock-like, lange Takes, mehr Totalen. Er hat eben viel, wie gesagt, für Star Trek gemacht. Das war immer totale Schuss gegen Schuss, Dialogszenen zu Ende noch eine totale und dann raus. Und er wollte eben längere Takes und einfach ein bisschen interessanteren Schnitt. Story, sagte er, bestimmte Sachen will er gar nicht sehen, er will keine Paralleluniversen sehen, er will keine Zeitreisen sehen.
Oh mein Gott, meine Lieblings-Tropes.
keine bösen Zwillinge und keine Figuren mit übermenschlichen Kräften. Und das hat er alles verboten. So.
Aber Figuren mit übermenschlichen Kräften, aber eigentlich, wenn wir es strikt nehmen, sind die Zylonen ja auch Figuren mit übermenschlichen Kräften, sie sind halt nur keine Menschen. Also wahrscheinlich meint er keine Menschen mit übermenschlichen Kräften.
Ja, ich glaube, das war auch ein bisschen mehr so in Richtung Star Wars blickend, wo tatsächlich auch, und da gebe ich auch vielen recht, die ja ein bisschen kritischer vielleicht auch auf das Star Wars Lore blicken, das mit den Jedi wurde schon ein bisschen übertrieben in einigen Serien oder Spielfilmen. Ich finde, das nimmt auch immer sehr, sehr viel Reiz raus, wenn es dann eben heißt, oh, hier ist so eine übermächtige Figur, die kann alles. Ich habe einen lustigen Kommentar zu Andor gehört vor ein paar Monaten in irgendeinem Recap-Podcast auch, wo es hieß, oh wow, also wenn man sich so die Serie anguckt, wie viel harte Arbeit das ist, in der Rebellion zu arbeiten, die müssen alle Luke Skywalker hassen. Weil selbst um minimalste Informationen zu beschaffen oder irgendwie mal was zu klauen, müssen die quasi 80 Hebel und 100 Leute in Bewegung setzen, damit das klappt. Und da kommt eben so ein Luke Skywalker daher und sagt, ich habe die Macht.
Genau, es war auch so lustig, ich werde das nicht vergessen, ich hatte mit Nils genau darüber mich unterhalten, das ist mein Kollege, mit dem ich Hot Pink mache, und er meinte, ich liebe Andor, und er hat halt ja sehr spät angefangen, erst mit Staffel 2 quasi, sich Andor überhaupt anzugucken, und er meinte, es gefällt ihm auch richtig gut, und er sei davon total überrascht, weil eigentlich ist er kein Star Wars Fan, dann meinte ich so, naja, Andor ist halt auch Star Wars ohne die Macht, und hat er gesagt, ja, wahrscheinlich gefällt es mir deswegen so gut.
Ja, sehr richtig, dachte,
ja,
sehr
okay. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben natürlich jetzt das Glück mit Battlestar Galactica, du sagst, das ist eine Serie, die lange gelebt hat oder schon lange lebt, dass dann eben so Sachen wie die Showbible zum Beispiel auch mittlerweile ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, weil normalerweise kenne ich das so, dass Showbibles eigentlich super streng geheim nur dem Writers Room zur Verfügung gestellt wird und sonst kriegt das nie einer zu Gesicht, und es gibt heute noch viele Serien, wo ich noch nie im Leben irgendwas von der Showbible auch nur ansatzweise gesehen habe, sondern wo irgendwie nur so, weißt du, so die Gerüchteküche, ja, es soll eine Showbible geben, von XY geschrieben mit so und so vielen Seiten, da steht alles drin, was du immer schon wissen wolltest, weißt du, so irgendwie. Und deswegen finde ich es ganz lustig, dass hier offensichtlich ja, also zumindest jetzt in dem Buch, denke ich mal, von dem du berichtet hast, da ist es ja dann wahrscheinlich veröffentlicht, oder?
Ja, ja.
Wie siehst du?
Ja. Ich meine, Ron Moore war eben auch immer jemand, der sehr, sehr lautstark war in seiner Kritik, ja, auch an bestehenden Sci-Fi-Stereotypen und Klischees und eben auch vor allem in Bezug auf seine eigene Unzufriedenheit mit Star Trek. Und dass er sagt eben auch ganz deutlich, und ich finde, diese Wut nimmt aber dann auch spürbar ab in späteren Folgen. Man hat eben auch schon, das wird uns auch noch hier und da begegnet, ich glaube, gerade in der ersten Staffel merkt man eben, dass er wirklich mit Nachdruck ganz viel machen will, was er eben bei Star Trek nicht machen konnte. Da, in diesem Buch gibt es auch die tolle Anekdote von Bradley Thompson, ich glaube, der war Story-Editor bei DS9, der eben gesagt hat, in dem Moment, wo er das Gefühl hatte, dass Ron Moore Ausstieg war, als sie diese Jem Hadar-Episode gemacht haben, das sind eben, ich sag's mal ganz verkürzt für Leute, die nicht so in Star Trek drinstecken, die Bösen bei Star Trek 9 unter anderem, Star Trek DS9 unter anderem, und er wollte eben diese Geschichte erzählen in One Little Ship, also One Little Ship, so heißt die Star Trek Deep Space Nine Episode, in der eben die Jem Hadar die Defiant kapern, das Schlachtschiff, das an der Raumstation DS9 andockt, und kommen eben an Bord, kapern das Schiff, und der kommandierende Offizier sagt dann zum Fähnrich, nachdem sie dem Fähnrich da die Jem Hadar eine Knarre an den Kopf halten, keine Sorge, alles wird wieder okay, und die Jem Hadar schießen ihm einfach in den Kopf, dem jungen Fähnrich, und sagen, nothing's gonna be okay oder so. Mhm. Und da natürlich, da kam sofort die Paramount oder CBS, wer auch immer, Executives und sagten, nein, das geht nicht, das könnt ihr einfach nicht bringen. Mhm. Und Bradley Thompson formuliert das eben so in diesem Buch von Mark Ortman und Edward Gross, dass das der Punkt war, wo Ron Moore sagte, ich glaube, Star Trek ist nicht mehr der richtige Ort für beide Geschichten.
Ja. Aber ja. Tatsächlich, normalerweise bin ich ja immer auf der anderen Seite, also The Powers That Be, die sind ja immer quasi Loki-Feinde, meistens zumindest. Und aber in dem Fall muss ich sagen, gebe ich den Executive-Menschen dahinter recht. Also, das wäre keine Szene für Star Trek. Nichtsdestotrotz, gut, dann hat er sich hier ausgetobt. Ich bin gespannt, wenn wir dann am Ende angelangt sind der Serie oder der Staffel vielleicht auch, ob wir dann tatsächlich das Fazit ziehen können, dass er das alles anders gemacht hat oder sich komplett ausgelebt hat. Also mal gucken. Ja, du hattest noch einen Fact aus der Showbible.
Genau, das war der letzte Punkt in Bezug auf die Figuren. Und das kann man relativ kurz machen. Ich glaube, er wollte einfach nicht mal diese super integren, super autoritären, super korrekten Captains und Commanders, also kommandierenden Offiziere, die am Ende der Folge, egal ob sie sich auch manchmal so in einem moralischen, wie nennt man das, Conundrum, Dilemma befinden, am Ende immer da triumphierend rausgehen oder vielleicht mit einem kleinen, vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber im Grunde bei der nächsten Folge wieder so dastehen wie bisher und eben wieder all den Respekt genießen, der ihnen widerfahren sollte.
Vermeintlich gebührt, genau.
Vermeintlich gebührt in den Augen des Star Trek-Regelwerks. Mhm. Und er wollte eben ausdrücklich keine Heldenfiguren haben, keine Stereotypen, sondern, so schreibt er das am Ende, Menschen wie du und ich. Und das ist tatsächlich ein Satz, der so eins zu eins da drin steht. Human beings like you and me. Und darauf, wir gucken mal, ob ihm das so gelingt.
Aber gerade auch den Punkt finde ich ja insofern ganz spannend, weil wenn wir uns Adama anschauen, der ist natürlich, der hat genau diese Zerrissenheit, gerade auch in der Miniserie, die wir jetzt quasi wirklich auch offiziell kennen, vor der jetzigen Folge, die wir uns ja dann angeguckt haben, da ist ja genau dieses Dilemma, dass er die Leute belügt, zu deren eigenem Guten sozusagen, also er entscheidet das und das macht ihn fehlerhaft, also flawed. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass es eine Figur ist, die trotz dieser ganzen Geschichte, und das kann man deutlich in Frage stellen, einfach eine wahnsinnig hohe moralische Integrität hat. Mhm. Und und dann doch irgendwie so ein bisschen so dieses Best-of-Prinzip verkörpert. Aber ja, wir sind in Folge 1, also ich meine, wer weiß, was da noch alles passiert, aber. Mhm. Du verrätst nichts. Aber bisher, finde ich, sehe ich das so. Deswegen,
ich finde den Hinweis aber sehr wichtig. Ich möchte auch, du hast recht, nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, ich deute das jetzt mal so, das ist meine Kaffeesatzleserei. Ich sage nochmal ausdrücklich, das ist nicht, was Ron Moore irgendwo niedergeschrieben hat. Er hat ja auch einen Job zu erfüllen. Und ich glaube, die macht das schon ordentlich. Ich glaube, dieses keine Helden, keine Stereotypen oder keine Stereotypen-Helden oder Heldinnen, so kann man es ja auch drehen, war jetzt nicht so zu verstehen, dass sie alle gebrochen sein müssen und alle komplett irgendwie moralisch in irgendwelchen Grauzonen und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel die Deleted-Scene, in der eben Dama davon berichtet, dass viele Menschen sich in der Flotte das Leben genommen haben, einfach aus Verzweiflung über den Angriff der Zylonen oder dass sie ihre Familien verloren haben und dass er damit ganz schlecht klarkommt. Und ich glaube, das ist so ein Moment, die das, wie gesagt, eine Elite-Szene, die ist dann in der fertigen Folge nicht mehr drin. Aber ich glaube, das versteht er so darunter. Das ist einfach so diese Momente, in denen einfach der Captain sagt, da gibt's Dinge, über die habe ich keine Kontrolle. Hm. Die muss ich einfach so akzeptieren. Dahin reicht meine Autorität, meine Strahlkraft nicht. Ich glaube, sowas meint er eher damit. Nicht, dass jetzt alle Säufer sind und Glücksspieler und was weiß ich. Also. Hm. Wobei, das gibt's ja auch.
Okay, also drei und drei, ja, das war ein schöner kleiner Einstieg und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich würde ich das Buch auch gerne lesen, aber 800 Seiten, also dann bin ich schon froh, dass du dich da vertiefst, ehrlich gesagt.
Das sind doch, glaube ich, allein 250 über die Originalserie, ja. Es setzt Schwerpunkte auf jeden Fall bei einigen ausgewählten Episoden und Anekdoten, die ich glaube so auch so im Fandom sehr populär sind. Deswegen, ich habe auch jetzt nicht zu jeder Folge so viel zu erzählen, aber ich glaube gerade zum Serienstart gibt es da relativ viel Erkenntnisreiches aus dem Buch zu gewinnen und je später dann die Serie, je weiter sie voranschreitet, desto mehr wird das dann eben Business as usual. Mhm. Aber es gibt auch noch so ein paar sehr ehrliche, interessante Worte zu späteren Folgen und ich zitiere dann aus dem Buch, was immer es sich ergibt.
Gut, wunderbar, sehr schön.
Der erste Handlungsstrang. Ich habe wiederum versucht, das in drei zu unterteilen und ich weiß nicht, ob es mir so gut gelungen ist. Die sind in aufsteigender Interesse.
Ja, Gewichtung.
Besprechungswürdigkeit, Gewichtung, wie auch immer. Beginnen wir mit Hilo. Hilo, der Kampfpilot, sitzt seit 6 Tagen auf dem von Zylonen besetzten Planeten Caprica fest und kann 2 von ihnen ausschalten. Die Strahlung, der er dort ausgesetzt ist, bringt ihn fast um. Schließlich wird er von Zylonen unter der Führung einer der Sixes gefangen genommen. Von denen gibt es ja einige, viele, wir wissen gar nicht wie viele. Boomer, eine neue Boomer, eine Boomer 2, sage ich mal, rettet ihn, indem sie eine der Sixes tötet. Genau, das für Menschen, die jetzt hier einsteigen, werden wir erfahren am Ende der Miniserie. Auch Boomer, beziehungsweise also die von Grace Park gespielt wird, Sharon Valeri, ist ein humanoider Zylon, die aber zumindest in der Form, in der sie an Bord der Galactica ist, nicht von ihrer zylonischen Existenz weiß, nicht um ihre zylonische Existenz
weiß. Ach Moment, sie weiß es selber nicht, das war mir nicht klar. Ich dachte, also das habe ich nicht versucht, das habe ich nicht, das wurde aber noch nicht.
Irgendwie wird gesagt, du reagierst ja wie eine Zylonin oder so. Wieder eine Sache fürs
Aber das
Haus
heißt ja noch, also wenn ich ein Spion wäre, würde ich auch so tun, als würde mich das nicht tangieren. Mhm. Das, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt quasi Vorwissen, dass du sozusagen voraussetzt, aber bisher wissen wir nicht, dass sie das nicht weiß. Sondern ich bin davon ausgegangen, wir haben sie auftauchen sehen, also ihren Körper quasi in der letzten Folge von der Miniserie, wo sie dann plötzlich da so reinmarschierte und wir also, oh, weißt du? Aber da wusste sie ja, dass sie Zylonin ist. Deswegen ergibt es für mich keinen Sinn, dass sie es nicht weiß.
Sie weiß es tatsächlich nicht. Und ist auch, glaube ich, ganz wichtig so für den Spannungsaufbau
der Serie.
Aber welches,
dann verstehe ich das gerade nicht, weil welches Bewusstsein war denn dann in dem Körper, den wir gesehen haben in der Miniserie am Ende? Die war sich da doch bewusst, die hat ja mit den Leuten auch geredet.
Ja, das war aber nicht die Boomer, das war eine andere Boomer zu lohnen.
Ach, ich dachte, es gibt immer nur ein Bewusstsein, das dann von Körper zu Körper springt. Also so, weil das hat doch Six auch gesagt. Also die hat doch gesagt, wenn mein Körper stirbt, dann wird mein Bewusstsein einfach in einen anderen Körper gesteckt. Und ich dachte quasi, sie hat alle Six-Körper, also jetzt als Beispiel nur, sie hat alle Six-Körper zur Verfügung, aber es ist die ganze Zeit nur ein Bewusstsein.
Aha, du meinst wie bei dem Borg.
Ja, also das ist genau. Also so hatte ich das verstanden. Deswegen dachte ich, Boomer gibt es auch nur ein Bewusstsein.
Nein, die Boomer-Zylone tatsächlich an Bord der Galactica weiß nicht um ihre zylonische Existenz.
Ach, und wie ist es denn, aber das ist ja dann doof, weil wie ist es denn dann, wenn dann jeder dieser Six zum Beispiel ein eigenes Bewusstsein hat, aber die sind dann verknüpft über ihr inneres Netzwerk oder was. Also das heißt nicht, dass der eine Körper, Six jetzt hier auf dem Planeten zum Beispiel, was erlebt und hat dann ganz wichtige Informationen, aber Six, die woanders ist irgendwie, die weiß von diesen Informationen nichts. Das kann nicht passieren.
Nein, das kann nicht passieren. Die können sich schon miteinander austauschen. Also die Zylonen, die humanoiden Zylonen, die um ihre eigene Existenz wissen, um die Tatsache, dass sie eben Zylonen sind, die können natürlich sich frei miteinander austauschen, ja. Aber es gibt humanoide Zylonen, die nicht um die Natur ihrer eigenen Existenz wissen. Und im Falle von Boomer, der Boomer an Bord der Galactica, ist das der Fall. Die Boomer, die da rumläuft auf Caprica, ja, bei der wissen wir es nicht, weil die sehen wir ja nur ganz kurz. Bei der wissen wir nicht, ob die um ihre
Existenz weiß. Na, aber die muss doch um ihre, muss es wissen, weil die unterhält sich ja mit den anderen Körpern, genau, aber mit den anderen Zylonen. Also das muss der ja klar, aber
du
klar
gehst
sein.
Aber davon aus, dass es nur zwei gibt, aber es kann ja auch 10 oder 20 oder 100 geben.
Naja, aber egal wie viele es gibt, die in dieser Gruppe ist, die muss es wissen, weil sonst wäre sie
Gruppe,
ja nicht da.
Ja. Ich meinte die auf Caprica, die Hilos rettet.
Ach, die? Ja, na klar, logisch. Ich habe ganz kurz gedacht, das wäre die auf dem Schiff ist, aber es geht ja einfach.
Das ist schwer.
Genau, technisch irgendwie nicht. Ich frage mich, ob ich einfach nur zu doof war, das zu verstehen, oder ob das wirklich nicht so klar gemacht wurde in der Serie. Weil ich bilde mir ein, es ist nicht so klar. Also so cut and dry, irgendwie, das fand ich jetzt nicht so deutlich. Aber wie gesagt, manchmal bin ich auch zu doof. Das gibt's.
Nein, das ist
auch.
Das ist ein guter Hinweis. Normalerweise nehme ich ja so ungeklärte Fragen auch gerne mit ins Housekeeping fürs nächste Mal, aber die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Na klar. War ich zu doof? Ja, keine Ahnung, vielleicht.
Nein. Weil ich tatsächlich einfach keine wache Erinnerung mehr daran habe, wie es mir damals ging. Ja, ich habe einfach jetzt mit der Serie zu lange gelebt. Ich weiß ja auch, wie es weitergeht.
Ja,
und
ja,
ich weiß mittlerweile auch aus Interviews mit Ron Moore, aber auch David Icke, was so die Annahme der Showrunner war damals. Und die Annahme der Showrunner ist schon, dass wir, die Boomer, die an Bord der Galactica beziehungsweise in irgendwelchen Kampfschiffen da sitzen sehen, dass wir die schon wahrnehmen als jemand, die nicht weiß, dass sie eine zylonische Agentin ist quasi.
Okay, das macht es natürlich dann auch viel dramatischer, auch mit dem vermeintlichen Reveal vielleicht und so. Also das ist ja, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, das finde ich sehr reizvoll.
Ich hoffe, das sagen sie jetzt nicht erst in Folge 4 oder 6 und ich erzähle
gerade. Ja, nee, aber das finde ich als für die Figur sehr viel reizvoller als meine Annahme, dass sie einfach eine Spionin ist, weil das wäre irgendwie ein bisschen langweilig vom Trope. Ja. Aber, cool. Ja, super. Ja, aber um zurückzukommen auf Caprica, endlich, erinnerst du dich, erinnerst dich vielleicht nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich, als wir die Miniserie gesehen haben und dann diese ganzen Bomben explodiert sind, so ich noch gesagt habe, und wieder stehen die da jetzt einfach in der Strahlung rum und allen geht's gut und keiner zeigt irgendwelche Anzeichen von Strahlenkrankheit. Und das war ja dann, und dann sind sie ja mit dem Shuttle gerettet worden und so. Also ich vermute, das war dann einfach zu kurzfristig, dass sie der Strahlung nicht so lange ausgesetzt waren, weil hier sehen wir jetzt deutlich, dass Hilo strahlenverseucht ist oder strahlenkrank wird und eben irgendwie diese, was ich frage mich auch, was der sich da spritzt. Also das ist da, weißt du, so, ach, eine Spritze, dann ist alles wieder problemlos hier unter Anti-Radiation-Medizin, wenn es mal so einfach wäre, ja. Aber was ich tatsächlich gut finde an der Szene auf Caprica ist, also zum einen ist mir sofort ins Auge gefallen, dass die Optik der Zylonen sich nochmal verändert hat von der Miniserie hierher, wobei man da ja nicht so genau weiß, ob das nicht einfach nur eine andere Iteration ist, also ob das eine Generation 2, 3 oder 4 schon weiter ist. Aber die Zylonen, die keine menschlichen Körper haben oder aussehen wie Menschen, die wir in der Miniserie gesehen haben, die sahen ja, also da denke ich vor allen Dingen an die aus der Szene, wo sie da auf der diplomatischen Mission waren, die sahen ja wirklich fast genauso aus wie die Zylonen, die wir aus der ursprünglichen Serie von 78 kennen. Und das ist natürlich auch absichtlich so gemacht worden, damit da die Anknüpfung ist. Und Six sagt ja dann auch, ja, das sind die alten Modelle, die haben ihren Nutzen. Ich frage mich halt jetzt, ob die Zylonen, die wir hier auf dem Planeten gesehen haben, einfach nur eine abgedatete Variante dieser Zylonen sind, die für die Serie abgedatet wurde, einfach damit das ein bisschen moderner aussieht. Oder ob das einfach nur die nächste Generation ist, weil es ist ja definitiv nicht die gleiche Art. Also die Optik hat sich nochmal verändert. Die sind jetzt viel schlanker und viel streamliniger und also so. Aber fand ich von der Optik her tatsächlich moderner, also hat mir besser gefallen.
Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Zylonentypen.
Ja.
Auch da möchte ich jetzt nicht
Aber das ist mir als erstes ins Auge gesprungen tatsächlich. Was ich auch gut fand war, uns wird hier nochmal ganz, ganz deutlich gezeigt, sie sind nicht die super krass übermächtigen Feinde, wie man das so meint, weil man, also das ist ja der Eindruck, den wir eigentlich haben, dass sie super übermächtig sind, sie haben riesen Stärken, sind super schnell und so weiter. Nee, offensichtlich kannst du sie mit einer gut gelegten Bombe auch auflocken. Also ich fand, die waren relativ einfach zu töten. Und dann auch, dann hat er die irgendwie 5-mal in den Kopf geschossen und dann war das gut. Und ich dachte so, also das ist mir fast schon wieder zu einfach.
Ich dachte mir auch, aber wie gesagt, wir hatten gerade Andor genamedropped und die Serienerfahrung ist auch noch nicht lange her und da sieht man eben so einen Kampfdruiden, der wirklich alles kurz und klein macht oder mehrere davon auch in der früheren Episode, die ja wirklich alles kurz und klein dreschen und die Kraft haben von absoluten Dampframmen. Und hier sind tatsächlich so die Zylonen mehr die Stormtroopers des neuen Battlestar Galactica. Ja. Insofern, ja, dass sie sich mit so einer kleinen Explosion, die sieht jetzt auch so tricktechnisch, also was die visuellen Effekte betrifft, nicht ganz so überwältigend aus. Ja, da war ich auch ein bisschen unterwältigt, möchte ich sagen.
Ja.
Aber die müssen ja auch besiegbar sein. Das ist ja, also,
ja. Ich habe mich gefreut, dass wir Hilo überhaupt wieder zu Gesicht bekommen, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, was mit dem armen Jungen passiert ist. Es war so, oh mein Gott, entweder ist er tot oder er taucht nie mehr auf. Oder aber wir kriegen wie jetzt hier eben so eine kleine Szene doch noch gezeigt. Also das fand ich ganz gut. Plus,
fühlt sich das für dich nicht dran geklatscht an, so ein bisschen? Also wir kriegen ja quasi eine vollwertige Episode rund hier um die Colonial One und die Galactica da im Weltraum. Und dann haben wir eben noch so 3 Minuten Hilo.
Ja, naja, ich denke mal, das ist natürlich, um eine Storyline zu eröffnen, weil ich meine, wo wird der denn hingebracht, ist dann die Frage. Also ob sie dann irgendwie zurück aufs Schiff kehren oder wie auch immer. Also irgendeine Storyline öffnet sich dann ja da mit diesen 3 Minuten. Aber du hast schon recht, man hätte das vielleicht auch einfach in die nächste Folge oder in die Folge, wo es dann um ihn geht, länger als nur 3 Minuten reinnehmen können. Ja, ich denke, das ist tatsächlich gemacht für die, das ist so dieser Cliffhanger-Effekt. Also womit können wir einen guten Cliffhanger machen? Und das kannst du ja damit dann so ein bisschen machen. Ja, optisch natürlich auch wieder, ich finde es sehr, wenn Six auftaucht, ganz in weiß, weißt du, wir sind da irgendwie, es ist miserabel, es regnet, du bist völlig durchnässt, strahlenkrank, total schrecklich, alles ätzend, weißt du, so der ganze Planet geht quasi unter. Im Wald und steht da plötzlich eine strahlend helle Six in komplett weiß, wo auch mein innerer, ich weiß nicht, meine innere Hausfrau zusammenzuckt und sagt, oh mein Gott, weiß in dem Schlamm, Schmatter, Regen und Dreck. Ich meine, das ist natürlich nicht das, was du denken sollst, aber das ist so. Und dadurch, dass sie ja dann auch blond ist, hat das fast schon so eine Engelserscheinung, so ein bisschen. Also und ich finde ja tatsächlich, und das, also ich weiß es nicht, wie viel davon auch dadurch kommt, dass ich ja selber christlich erzogen wurde, aber ich finde, wir haben wahnsinnig viele religiöse oder religiös anmutende Symbole in der Serie, für mich oft, also für mich christlich konnotiert, aber man kann das nämlich auch auf andere Religionen beziehen, klar, aber ich muss da sofort eben, muss ich denken an so Engelsgestalten und so und natürlich auch in dieser Folge ja auch die ganze Zeit auch Six, die sich ja dann auch mit Balter da auseinandersetzt, auch die ganze Zeit ganz, ganz, ganz stark religiös konnotierte Gespräche und so. Also das finde ich irgendwie spannend und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Also du hast ja gesagt, Religion wird auch noch eine ganz entscheidende, wichtige Rolle spielen.
Ja, natürlich. Und ich meine, dabei ist sie auch quasi so ein bisschen der
gebrochene Moses. Natürlich, ja, genau. Stimmt. Also klar, man könnte schon von der Arche Noah halt reden irgendwie im weitesten Sinne auch. Ja, genau. Ach, spannend.
Also das hat Ron Moore auch tatsächlich benannt. Das hat er, glaube ich, nicht so aktiv niedergeschrieben. Ja. Also in seinen Show-Rules oder Show-Bible geht es hauptsächlich darum, dass er eben sagt, er überschreibt das mit, er will die Sci-Fi-Serie neu erfinden, nämlich naturalistische Sci-Fi machen. Aber er sagte eben auch in diversen Interviews, dass er tatsächlich Adama sieht als eine Moses-Figur oder eine Führerfigur,
seine Schäfchen ins Heilige Land führt. Genau, ja, okay, verstehe. Ja, krass. Aber das war tatsächlich, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Also so diese engelsgleiche Erscheinung und dann eben auch die Tatsache, dass wir Hilo zu Gesicht bekommen, genau. Naja, und dann taucht ja Boomer auf und damit ist diese Geschichte auch durch, oder? Also die Frage ist halt jetzt noch, wo gehen sie hin? Aber sonst, ja.
Ich würde das auch gar nicht weiter kommentieren wollen. Ich glaube, da ist der Handlungsstrang auch zu dünn und ehrlich gesagt möchte ich auch da nicht zu viel verraten und ich würde, glaube ich, leicht die Gefahr geraten, dies zu tun. Ich fand es so interessant, dass sie eben überhaupt auftaucht. Also das fand ich dich jetzt nicht überraschend. Das ist sehr konventionell und gefällig. Du hast ja auch schon gesagt, das ist ein super Cliffhanger-Ende. Aber das ist eben auch so ein Beispiel dafür, dass Ron Moore eben nicht alles machen durfte. Also er wollte wohl die Folge enden lassen mit Hilo in Lebensgefahr und da hat auch das Network wiederum gesagt, nee, komm, hier am Ende wird er eben doch gerettet und gibt den Leuten nochmal irgendwie ein bisschen was an die Hand, damit sie mitfiebern können, was Positiveres. Ja. Genauso wie diese Dialogzeile mit Adama und den Selbstmorden rausfallen musste. Und wir reden später noch darüber. Da geht es um so ein Raumschiff in der Flotte, ein ziviles Raumschiff namens Olympic Carrier. Da wollte eben auch Ron Moore auch, dass man die Menschen sieht hinter den Bullaugen dieses Raumschiffs. So. Und man sieht, da sind lauter Zivilisten, die sterben alle gleich. Und das sind alles so Sachen, da hat immer das Network gesagt, du darfst eine Menge, aber du darfst nicht alles.
Ja, ja, okay, stehe.
Da musste sich auch noch ein bisschen freischwimmen. Also so viel zum Thema keine Kompromisse mehr machen.
Gut, und jetzt darf man auch nicht vergessen, wir sind ja auch noch in Staffel 1. Also ich glaube, je erfolgreicher man dann voranschreitet mit der Serie, Zuschauerzahlen und was nicht alles, desto mehr Spielraum bekommt dann auch so ein Showrunner, weißt du?
Ja, na klar. Das wird einen natürlichen, sehr gesunden Weg gehen. Zweiter Handlungsstrang, hatte ich mal so zusammengefasst. Auf Colonial One will ein gewisser Dr. Emmerich vom Verteidigungsministerium, den Namen muss man sich nicht merken, denn der ist gleich tot. Laura Roslin spricht, also Präsidentin Roslin. Aber sein Schiff verschwindet, bevor es dazu kommt. Six erklärt Bolter, das sei eine göttliche Fügung, also dass das Schiff verschwindet. Da Emmerich über Bolters Tun im Verteidigungsministerium Bescheid weiß, also über die Manipulation dieses CPN, dieses Netzwerksystems. Doch einige Zeit später taucht sein Schiff, die Olympic Carrier, wieder auf. Bolter empfiehlt, jegliche Kommunikation mit der Olympic abzubrechen, da diese von Zylon infiltriert sei. Erstmal bis hierhin. So.
Wir fragen uns natürlich, und woher weiß er das? Es ist eine Vermutung, natürlich.
Es ist eine Vermutung, aber wie gesagt, ne, Ron Moore will ja immer, dass die Szenen so oder so funktionieren. Ne, hätte Bolter selber drauf kommen können. Ist es einfach auch seine Paranoia, die ihm sagt so, warte mal, die verschwinden und dann tauchen sie wieder auf. Und dann will dieser Doktor mit dir sprechen. Also er hat ja auch ein persönliches Interesse daran. Das kann man eben so oder so deuten. Ne? Will er tatsächlich den Rest der Flotte vor den Zylonen schützen, die das Schiff infiltriert haben, oder will er nur seine eigene Haut retten, weil er weiß, oh, da ist jemand vom Verteidigungsministerium, der weiß ganz genau, was ich da verbockt habe.
Genau, plus er hat ja eigentlich die Glaubwürdigkeit auf seiner Seite, denn er hat ja bereits einen Zylon entlarvt. Also das ist ja, ja. Also ich würde auch jemandem eher glauben, der schon mal bewiesen hat, dass er das erkennen kann, als irgendwem, der da noch keine Beweise irgendwie vorgelegt hat mal. Ja, ja, okay.
Aber in dem Fall geht es hier eben um 1000, ich glaube 300 Menschenleben an Bord dieses Schiffes, ja.
Ja, und hier sind wir dann wieder, also wir haben dann hier wieder Dilemma, natürlich. Es ist der Klassiker, also opfere ich alle oder viele für einen oder so. Und ja, das ist halt, und in dem Fall auch, also kann ich 1300 Leute opfern, aber dafür 49.000 retten oder 48.500 oder wie auch immer. Ja, und wir haben ja schon mal im Grunde die gleiche Entscheidung getroffen, als in der Miniserie, als ja auch Roslin entschieden hat, dass sie springen, also dass sie dann die anderen, die keinen Ringvorrichtung, keinen entsprechenden Motor haben, zurücklassen. Also das ist hier im Grunde ja eine ähnliche Entscheidung.
Gut, dass du es erwähnt. Ich habe ehrlich gesagt, da bin ich vielleicht zu wohlwollend, das hast du schon vergessen, aber du hast recht, im Grunde ist das, weil du dir auch die Frage gestellt hast und vollkommen zu Recht, es liegt über ein Jahr zwischen der Ausstrahlung dieser ersten Folge und der Miniserie, die als quasi so Pilotfilm dient. Wie viel muss man nochmal wiederholen, damit die Menschen dem alle folgen können? Aber, und die Antwort ist ehrlich gesagt ganz wenig. Also vieles wird einfach als bekannt vorausgesetzt. Aber das ist tatsächlich, du hast ja vollkommen recht, ich habe das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, echt nochmal eine Variation eines Szenarios, was wir schon so in der Miniserie hatten.
Aber vielleicht eben auch, weil natürlich auch ganz viele wahrscheinlich gibt, die Miniserie eben nicht gesehen haben und jetzt mit dieser Folge als erste Folge einsteigen. Also da etabliert man im Grunde ja genau das Gleiche, auch mit den gleichen Mitteln. Hier finde ich noch ganz interessant, also ich frage mich immer noch, ob tatsächlich Six, die Bolter sieht, einfach nur eine Halluzination ist oder doch irgendwas anderes. Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich diesen Kniff, sie als so eine Art personifiziertes schlechtes Gewissen zu haben, eigentlich ganz gut. Also das gefällt mir, dass er da im ständigen Dialog ist. Und aber hier haben wir dann wieder, es sind so ganz viele seltsame Ebenen, weil du hast halt diese Figur, mit der er sich unterhält, aber gleichzeitig hast du auch seine Flashbacks, also vor allen Dingen diese Sex-Flashbacks, die ja dann wirklich Erinnerungen einfach auch sind von ihm, also die sich da sozusagen nochmal drüber legen, und dann hast du so mehrere Ebenen und du weißt irgendwie nie so richtig, das ist eigentlich ganz, ganz gut, dass es nie so richtig klar gemacht wird, was das eigentlich ist. Sind es Erinnerungen, fangen die an durchzudrehen, sind es Halluzinationen, sind da irgendwelche Reste vielleicht noch von Six Bewusstsein in ihm drinne, wie auch immer, also so irgendwie. Aber mir gefällt die Auseinandersetzung mit Six die ganze Zeit. Dieser Kommentar aus dem Off, ja, so.
James Callis finde ich auch, passt wunderbar in diese Rolle. Er hat so diese, er spielt das so immer so schwitzig und nervös. Und ja. Das ist eben auch sehr, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich gebe die Frage gerne weiter. Für mich ist es sehr, sehr ambivalent. Ich bin eben, in Balter ist ja in der alten, im Battlestar Galactica Classic, einfach ein ziemlich reinrassiger Bad Guy. Er ist ab derjenigen, der den Zylonen den Angriff auf die Menschen ermöglicht. Und also quasi erst so der Doppelagent und der Bösewicht der Originalserie. Und hier ist er eben schon jemand, also zumindest mein Empfinden, deswegen die Frage gerne an dich, bei dem man sich nicht so ganz sicher ist. Ist er nicht im Grunde jemand, der einfach nur ein guter Kerl, der einfach nur Scheiße gebaut hat?
Ja, aber genau das ist es ja, diese Ambivalenz, dass du nicht genau weißt, kannst du ihm trauen oder nicht. Und ein Antagonist, der nicht eindeutig nur böse ist, sondern der auch einfach entweder wie hier Grauzonen besitzt oder wo es auch einfach nicht richtig klar ist, der ist viel, viel spannender als so eine komplett nur Bösewicht-Figur. Deswegen, ich persönlich traue ihm nicht von hier bis da, aber ja. Das macht es reizvoll. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass er tatsächlich, also jetzt nicht in dieser Folge, aber vorher in der Miniserie ist, dass er ja auch Dinge gemacht hat gegen die Erwartungen, die ihn eigentlich als ganz guten Kerl haben dastehen lassen. Ich denke halt auch nur an, gerade an diese Verlosung, als es darum ging, wer vom Planeten halt mitgenommen werden kann, wo wir ja alle gedacht haben, nachdem die ältere Dame neben ihm sagte, sie kann die Nummer nicht lesen, wo wir ja alle damit gerechnet haben, dass er jetzt lügt und behauptet, das wäre seine Nummer quasi und er es ja aber nicht gemacht hat. Ja. Und dann, also, weißt du, so, und da gab es ja gar keinen Punkt, er musste niemandem was beweisen, es gab niemanden, der ihn kontrolliert hätte und da hat er einfach um des Gutseins gut gehandelt. Ja. Aber trotzdem, also, weißt du, du weißt halt nicht so richtig und ich meine, der Mann ist halt auch ein Genie. Also du weißt ja nicht, wie viel da vielleicht auch an Planerei schon irgendwie in dem Kopf vorwärts gegangen ist. Und dann haben wir ja auch immer noch die Tatsache, dass er ja die ganze Zeit auch versucht, seine Mitschuld an dieser Katastrophe ja zu vertuschen. Das ist ja auch ein Motiv. Also wie gesagt, ich finde ihn als graue Figur, wo man nicht richtig weiß, finde ich ihn sehr viel spannender.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, da hat man auch, um mal wieder Star Trek zu referenzieren, auch so Figuren wie Garak bei Deep Space Nine auch gelernt, die sind eben so wirklich interessant, selbst in so einem Good Guy, Bad Guy Kosmos, wie Star Trek eben oft ist oder Classic Trek oft war, dass da eben Figuren in der moralisch-ethischen Grauzone einfach spannender sind. Ich finde ihn auch cool, weil du hast ja recht, dieser eine Moment, in der er der Frau ab dieses Los, was ihr Los war, aber er sich hätte nehmen können, wiederum überlässt oder zurückgibt, ist ja eine Szene, in der er ist ja eine Tat, durch die er keinen strategischen Vorteil hat irgendwie.
Genau.
Das kriegt ja keiner mit. Wohingegen man ja hier sagen kann, ja, vielleicht will er hier einfach nur seine eigene Haut retten. Und da ist eben die Frage, die man sich stellen muss, ist ihm das ist ihm der Tod von 1300 Menschenleben das wert, dass er sagt, oh, dieser Dr. Emmerich darf auf keinen Fall hier auf die Colonial One kommen, weil der könnte verraten, was ich getan habe.
Aber wenn das tatsächlich der Fall ist und er nimmt eben diese 1300 Toten in Kauf, dann wäre das ja auch schon, das wäre wirklich eine Bösewichtfigur. Also das ist dann schon sehr gewissenlos.
Aber genau, aber der Film, die Serie, die Folge lässt ja offen, oder ob er einfach nicht auch den Rest der Flotte schützen will, weil er eben ahnt, dass das Schiff infiltriert sei. Es verschwindet ja von der Bildfläche und sie verlieren das für eine halbe Stunde oder Stunde und dann taucht es wieder auf. Und dann kommt eben dieser Funkspruch und es ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so wirklich auf der Drehbuchebene ist, aber zumindest durch die Art, wie es inszeniert ist, mit der spannungstreibenden Musik und diesen langen Takes da, also wird sehr, sehr lange auch auf die Gesichter hier der, ich weiß nicht, wer spricht mit der Olympic Carrier, ob das Roslin persönlich ist, es wird sehr, sehr lange draufgehalten. Naja, schon suggeriert, vielleicht sitzen da zylonische Agenten und wenn wir die einfach an Bord lassen, dann werden die die Colonial One kapern.
Ja.
Oder alle Menschen an Bord umbringen. Weil das ist ja immer noch das Ziel der Zylonen, ne? Die springen den hinterher alle 33 Minuten und ballern sofort drauf los. Also das ist irgendwie, die kommen da an, schicken ihre Tausende, Zehntausende von diesen Raiders, diesen kleinen zylonischen Kriegsschiffen los und aber dazu dann gleich im Meer im nächsten Handlungsstrang und es wird geballert.
Ja.
letzter richtig dicker, wichtiger Handlungsstrang. Die Galaktika und ihre Flotte, das ist der titelgebende Handlungsstrang, müssen alle 33 Minuten mit Überlichtgeschwindigkeit vor den Zylonen fliehen, deren Starbase sie seit 5 Tagen einholt und angreift, also mit diesen Raiders. Mhm. Crew und Zivilisten sind erschöpft bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Piloten nehmen auf Aufputschmittel. Ich habe mir das extra notiert, weil das ist, daraus wird so ein Ding gemacht. Also die Episode, die Erzählung hält quasi wirklich 2 Minuten inne, um zu zeigen, wie die sich alle irgendwas reinballern. Nicht alle zivilen Schiffe können mithalten. Adama entschließt, weitere Sprünge abzuwarten, nachdem die Zylonen den 33-Minuten-Zyklus brechen und nicht mehr auftauchen. Als das zuvor verschwundene Schiff Olympic Carrier, das sind wir wieder in Storyline 2, wieder auftaucht, muss Adama entscheiden, ob es eine Bedrohung darstellt. Mit Bolters und Roslins Segen befiehlt er, die mit Atomwaffen ausgestattete Olympic Carrier, stimmt, das kommt ja auch noch dazu, zu zerstören. Starbuck und Apollo schießen widerwillig auf das Schiff und zerstören es. Dies beendet die Angriffsserie bis auf weiteres. Doch über 2000 Menschen, es sind ja vorher auch noch ein paar andere Schiffe verloren gegangen, erfahren wir, haben ihre Leben verloren.
Ich glaube, das ist auch eine der Hauptgründe, warum sie dann am Ende das vertreten können, zu sagen, dass sie dieses Schiff zerstören, weil Atombomben sind halt wirklich gefährlich, potenziell.
Stimmt. Ja. Es geht ja nicht nur darum, dass möglicherweise da Menschen auf die Olympic Carrier oder die Galactica kommen und dann tatsächlich einfach das System untergraben und dann die Kontrolle übernehmen, sondern die Möglichkeit haben, die zu feuern eigentlich nicht, weil Carrier suggeriert ja, das ist ein reines Frachtschiff.
Naja, aber ich hatte schon verstanden, dass sie die ja trotzdem scharf machen und abfeuern können. Aber so hatte ich das schon verstanden.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, sie sind so oder so eine Gefahr.
Atomwaffen böse, so.
Ja, ich meine, wir sehen ja die Auswirkungen davon auf Caprica. Also apropos Radiation-Strahlung und so weiter. Also da wird ja uns nochmal wirklich auch bildlich vor Augen geführt, was die Konsequenzen sein könnten.
Richtig. Was lässt sich zu dem Handlungsstrang noch sagen? Grundsätzlich gefragt, diese Prämisse, das so runterzubrechen, also mit dieser Geschichte quasi die Serie zu eröffnen, zu sagen, wir fangen nicht an mit strahlenden Helden oder Leuten, die einfach wissen, was zu tun ist, sondern einfach erstmal so mit gebrochenen Figuren, die 5 Tage nicht geschlafen haben und da einfach dahin wesen quasi und keine Ahnung, wie sie da rauskommen. Ist es für dich ein interessanter Ansatz oder sagst du, ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Action vorm Beginn angewünscht? Oder?
Nein, das fand ich super. Ich finde dieses Konzept der 33 Minuten, auch dass wir das als Folgentitel haben, finde ich richtig, richtig gut. Es fing schon damit an, dass ich mir diesen Folgentitel angeguckt habe und gedacht habe, 33, was? 33 Menschen? 33, was? Also das war so erstmal ein Fragezeichen. Das ist gut, was neugierig macht, ist grundsätzlich gut. Und dann haben wir ja diesen Einstieg, wo wir sofort, finde ich, dieses Gefühl der absoluten Erschöpftheit sehr, sehr gut vermittelt bekommen. Die sehen so aus, die sind teilweise echt lethargisch, auch wie sie sich wie sie sich benehmen und so weiter. Du diese Erschöpftheit siehst du denen halt auch wirklich an. Tatsächlich war ich die erste Minute, wo es ja immer darum ging, also das fand ich war auch ein super toller Einstieg, dass man dann diese Uhren hatte, wo dann immer so diese 33 abgeklebt ist, also wirklich so ganz oldschool so mit damit du auch definitives nicht verpasst. Und dass die dann halt, dass man gesehen hat, wie dann das immer wieder zurückgestellt wurde und also wir haben jetzt 33 Minuten bis zum nächsten Sprung und dann irgendwie klar wurde, ja, die sind jetzt schon 237 Mal gesprungen. So what? Weißt du, so what the fuck? Und irgendwie 130 Stunden wach und so, wird ja dann auch noch eingeblendet unten und das fand ich als Einstieg, als Konzept halt super und da ist die Stimmung fand ich super. Die erste Minute habe ich tatsächlich gedacht mit diesen ganzen Uhren und dem Kram, dass wir vielleicht eine Zeitreisefolge kriegen und dann dachte ich so, ja, aber eine Zeitreisefolge für die erste Folge, das war ja sehr, sehr ballsy. Das war es ja dann auch nicht. Und es wurde ja dann auch schnell klar, was diese 33 bedeuten, nämlich 33 Minuten. Und das fand ich gut. Und ich finde auch gut, dass eben hier tatsächlich dann solche Dinge diskutiert werden, wie zum Beispiel, ja, im Grunde Drogenmissbrauch zum Aufputschen, was ja aber innerhalb des Militärs eigentlich üblich ist. Also, und das vergisst man ja. Normalerweise steht das Militär ja für absolute Integrität und auch moralische Integrität. Und wir haben ja dann auch, also erst hinterher erfahren, jetzt auch aus der Historie, dass das üblich war, auch schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass man sich halt geputscht hat. Und dass das heutzutage auch üblich ist im Militär. Und das wird uns hier halt nochmal deutlich gezeigt. Ich weiß nicht so richtig, ich finde das, also du hast halt einfach hier Figuren, die so sich im Graufeld bewegen, weil ja, wir sind Soldaten, das ist der Befehl. Es wird ja auch deutlich nochmal gemacht zwischen Starbuck und Lee Adama, diese Diskussion, du musst die Pillen nehmen, also da, du hast keine Entscheidungsgewalt. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Szene vielleicht auch dafür da, um die restlichen Soldaten quasi von dieser moralischen Verwerflichkeit des Drogennehmens zu befreien. Mhm. Das war so ein bisschen so, also warum ist diese Szene da, unabhängig von der Beziehung zwischen Starbuck und Adama natürlich, um da vielleicht noch bestimmte Aspekte zu vertiefen. Aber das fand ich, also das fand ich super, dass wir das irgendwie so gezeigt bekommen haben. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Vielleicht durch den Schnitt, vielleicht eben durch dieses Fokussieren auf die Uhren. Wir haben ja dann auch so Tick-Tack, Tick-Tack ganz laut irgendwie und so. Also ich finde, das Sounddesign bringt hier auch ganz viel dazu, dass ich das so alles spüre. Also ich fühle das. Das hat diese ganze Folge, das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, auch als Notiz, diese ganze Folge hat es wahnsinnig gut geschafft, mich das alles fühlen zu lassen. So diesen Stress und diese Hektik und diese 33 Minuten, diesen Druck einfach, diesen wahnsinnigen Druck, der auf allen lastet. Also du siehst, diese Storyline hat mich echt begeistert. Ich war dann auch ganz froh, dass das der Teil war, auf dem die Hauptaufmerksamkeit lag in der Folge, weil es für mich auch der stärkste Teil der Geschichte war.
Ich achte jetzt immer noch sehr drauf. Ich glaube, das wird auch mehr und mehr verloren gehen, aber jetzt habe ich eben die Serie auch seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. Immer noch sehr darauf, wie sie diesen Spagat hinkriegen zwischen kein Spagat, wie sie diese analoge Zukunft, möchte ich es immer nennen, inszenieren, weil wir haben ja hier schon einen Science-Fiction-Kosmos, in dem Dinge möglich sind, ne, humanoid aussehende Roboter und Überlicht, Raumreisen mit Überlichtgeschwindigkeit, also Technologien, die uns nicht zur Verfügung stehen, und dann wiederum, ja, es ist alles sehr down to earth, hier, zwinker, zwinker, mit den Uhren, die wir sehen, so alte LED-Displays, Quarz-Displays, einfach nur ganz normale Ziffernblätter, also Uhren, die da hängen und sich Zeiger bewegen und so. Und es wirkt alles sehr 2004 oder 1973.
Ich wollte gerade sagen, 1970 eher, ja, genau.
Oder sogar noch weiter davor. Also sehr auch, nicht wie die alte Galactica-Serie, aber ich glaube, die konnten sich auch noch ein bisschen mehr damit retten, dass sie eben da noch weniger Bezug hatten zu irgendwas Irdischem. Das waren eben auch nicht die Menschen, sondern echsenähnliche Wesen, die Zylonen erfunden haben, und die Menschen hatten keine eigene Schuld daran. Aber hier haben wir ja schon so eine quasi, also hier haben wir Menschen, aber die sich eben nicht in dem Universum bewegen, in dem wir uns bewegen. Also wir müssen einfach annehmen, es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen, die können sich auch nicht an die Erde erinnern, wer weiß, ob die überhaupt existiert. Und trotzdem haben die eben Technologie, die ungefähr unserer Jetztzeit oder den Jahrzehnten davor entspringt. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist nicht alles so wegerklärbar, aber ich gucke mir das so an und empfinde es als sehr, ich nehme es als, oh Gott, gegeben ist ein schlimmes Wort, aber da merkt man eben auch meine christliche Prägung.
Ja, aber ich es dann nicht mehr. Ja, aber das verstehe ich.
Es ist in den Bestmomenten so gemacht, und die Bestmomente sind ja eigentlich immer, dass ich das nicht hinterfrage. Ich habe gestern mit meinem Sohn, der ist 12, Skeleton Crew geguckt, und er sagt, warum sehen die Computer bei Star Wars immer so alt aus? Und ich sagte zu ihm, ach, jetzt wo du es sagst, stimmt, ich hinterfrage das gar nicht mehr. Das ist eher dieses Used Universe Look, an dem man sich mittlerweile gewöhnt hat. Aber er denkt sich natürlich, ja, wieso sind einige Sachen so wahnsinnig nicht fortschrittlich und andere eben gar nicht. Ja. Und vielleicht muss man sich da auch erstmal so reinleben oder erstmal so viel Star Trek, Star Wars, wie auch immer, in unserem Leben geguckt haben, wie wir beide, um das nicht mehr in Frage zu stellen, sondern einfach sagen, okay, das ist einfach ein Stilmittel, ein Erzählmittel, das ist eben einfach so. Und ich finde, dass die Art und Weise, also wie hier die Serie etabliert, was ist technisch möglich und was eben nicht und wo sind eben auch die Grenzen des Möglichen und wo muss man auf ganz irdische Hilfsmittel wie jetzt Drogenkonsum, Drogenmissbrauch zurückgreifen, um sich aus so einer Situation rauszuretten. Ja. Ich finde, das ist eben sehr, sehr gelungen, und das trägt auch, glaube ich, diesem Realitätsanspruch, klingt immer blöd, Wahrhaftigkeitsanspruch, den aber Ron Moore für die Serie gesetzt hat, so Rechnung, dass er eben ja auch ganz deutlich macht, die sind mit Sachen überfordert, die haben keine technischen Hilfsmittel dagegen, die können nicht routiniert reagieren auf diese Situation, und erstmal müssen die sich damit Sachen rausretten, die einfach so ganz konservativ betrachtet uncool sind, wie wir schlucken Drogen, um uns wach zu halten. Aber es wird nicht wertend kommentiert, ist mein Gefühl.
Ja, aber zum Beispiel, das stimmt. Aber ich meine, uns wurde ja vorher auch gesagt, dass sie ja versuchen, also dass vieles oldschool ist, eben wie zum Beispiel auch die Tatsache, dass ihre Computer nicht vernetzt sind und so weiter. Aber tatsächlich sind hier trotzdem so ein paar Dinge drin, wo ich mich frage, irgendwie ergibt es trotzdem keinen Sinn. Also zum Beispiel die Tatsache, dass die jeden ihrer Sprünge von Hand an der Tafel berechnen, weil ja, die Computer mögen nicht untereinander vernetzt sein, aber du kannst ja trotzdem einen Taschenrechner nehmen oder einen Computer, um deinen Sprung auszurechnen. Also das musst du ja nicht per Hand, per Kopf machen. Deswegen, das war so ein bisschen so, warum? Also das ergibt auch innerhalb der Prämisse, dass die nicht miteinander verknüpft sind untereinander, keinen Sinn. Das war so, also, und vor allen Dingen die Fehlerquote, weil die sind ja auch alle müde, selbst wenn da 17 Leute wahrscheinlich gegenlesen, die Fehlerquote ist einfach immens hoch bei sowas. Und ganz ehrlich, dass die überhaupt 237 Mal gesprungen sind, ohne sich zu verspringen oder irgendwie gesplittet zu werden oder was auch immer beim passieren kann, wenn man sich verrechnet, ist ein reines Wunder. Also dafür, dass die alles per Hand ausgerechnet haben.
Okay. Ich gehe damit, ehrlich gesagt. Also ich würde da sogar zustimmen wollen. Ich glaube, der Moment, in dem ich mir dachte, der war ganz banaler, so, oh, ein bisschen mehr Tech wäre cool gewesen, ist immer, wenn hier Laura Roslin die Zahl der Überlebenden an dieses Whiteboard schreibt mit diesem Textmarker. Und ich denke mir, ja, das ist so. Aber vielleicht ist das auch etwas, nur weil ich das aus meinem täglichen Büroalltag kenne, weil ich mir denke, also, oh, so ein bisschen glanzlos, ne?
Ja, gut. Wobei, das wiederum finde ich eigentlich ganz, also irgendwie, ich weiß nicht, lustig ist das falsche Wort, aber es ist natürlich sehr viel einprägsamer, wenn jemand da Zahlen hinschreibt, wegwischt und neu hinschreibt, als wenn du irgendwie nur eine Zahl auf einem Bildschirm irgendwo hast. Also das verstehe ich schon, aber du hast recht, also das ist für die Dramatik ist das natürlich besser mit einer Tafel, aber
oh nein,
du hast schon
so ein Flipchart, so umdrehbar.
Genau, du hast schon recht.
Wie
ja,
so
ja,
alten,
genau.
Alten Sportstadion. Oh ja. Gott, das wäre voll, wie zynisch.
Also so, genau, genau. Naja, aber ja, also ich denke halt, dieses Low-Tech soll halt einfach nochmal irgendwie betont werden. Ja, na gut.
Ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war schon doch auch nochmal sowas, womit hier Ron Moore vor allem als Hauptautor dieser Folge noch mal so ein Ausrufezeichen setzen wollte mit dem, und guck mal, wir bringen gleich in der ersten Folge noch mal gut 2000 Leute um. Jetzt haben eh nur 50.000 überlebt von aber Milliarden Menschen, mutgemaßt. Ja. Wir fahren ja nicht, wie viele Menschen insgesamt in diesen 12 Kolonien gelebt haben, zumindest nicht in der Miniserie, glaube ich zumindest, meine ich, behaupten zu können. Aber ich glaube, es war schon so ein bisschen Edgelord-mäßig zu sagen, jetzt haben sowieso nur 49.998 überlebt und am Ende der Folge sitzen noch mal gut 2000 weniger.
Ja, genau.
Ja, wie gesagt, offene Frage, weiß ich, wie die Wahrnehmung ist. Erzählerisch notwendig wäre es vielleicht nicht gewesen, wäre okay gewesen zu sagen, wir bringen nur 20 Leute um. Aber ich glaube, in einer Zeit 20 Jahre vor Squid Game, wo man quasi so die Hälfte des Casts gleich in der ersten Folge umbringt, war das wahrscheinlich so das Äußerste, was man machen konnte.
Ja, und aber ich finde schon, dass hier auch irgendwie, du hast schon recht, normalerweise ist dann der Unterschied zwischen 20 und 1000 nicht so groß, also weil inhaltlich es die gleiche Konsequenz hat. Aber irgendwie, also sowas Dreistelliges klingt halt schon krasser als nur 20.
Was wäre noch zu bereden?
Was mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise, also wir haben ja dann Adama, der wirklich, also heavy weighs the crown, ja, also schwer wiegt die Krone auf dem Haupte des Anführers. Das merkt man hier auch, und es ist ja auch ganz typisch, dass Adama ja als Chef auch niemanden hat, der quasi ihn tröstet, sage ich jetzt mal. Also alle anderen können sich irgendwie auch Trost oder Zuspruch oder was auch immer von anderen Leuten holen. Und er hat irgendwie niemanden, außer vielleicht noch Tai. Aber der ist ja jetzt nicht wirklich die positive, cheerfulle also Zuspruchsbombe, sage ich mal. Deswegen
das so ein bisschen, ich mir. Bisschen die Zuspruchsbombe, schwierig.
was ich noch ganz interessant fand mit Tai ist, dass er ja in dem es gibt diese kurze Szene, wo er dann auch noch Adama sein Essen weg isst, wo ich noch sage, mein Gott, ihr habt alle keinen Schlaf, ihr seid zu Tode erschöpft, und dann isst ihm noch sein Essen weg. Aber nichtsdestotrotz sagt ja Tai in diesem Gespräch, er hat sich noch nie so am Leben gefühlt oder seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so am Leben gefühlt wie jetzt gerade in dieser Situation. Also wo alle wirklich komplett fertig sind mit allem, mit dem Lerven, mit den Neben, mit allem. Da blüht der auf. Und das ist natürlich auch sehr spannend, da kann man sich auch fragen, was das über den Charakter eigentlich aussagt. Ich meine, wir wissen, er ist ein alter Soldat, der das Soldatsein ja auch genießt. Also ich habe das Gefühl, dem macht das Spaß auch. Auch der Drill und auch dieses Unterdrücken, der hat ja auch so eine leicht sadistische Ader, auch dieses Unterdrücken von Untergebenen, während Adama ja zum Beispiel gleiche alter Soldat, old school, gleiche Kategorie wie Tai quasi, also wenn alter Soldat halt, aber ganz anders gestrickt, also ganz anderer Führungsstil. Und ja, also das nur so als Anmerkung, dass Tai offensichtlich das Ganze doch irgendwie genießt. Und dass das auch, finde ich, sehr viel über den Charakter aussagt.
Es tut auf jeden Fall Tai gut, ehrlich gesagt. Der für mich als Figur, ich möchte nicht sagen, von der Miniserie verraten und verkauft wurde, aber mit dem ist, glaube ich, du erwähnst auch sowas Entsprechendes, schwer ist wirklich warm zu werden.
Weil ja, wir sehen der ist ja halt wirklich auch sehr eindimensional böse.
Absolut, ja. Absolut. Und da sehe ich jetzt auch keine besondere Stärke des Drehbuchs drin. Aber man muss eben auch immer sagen, in der Miniserie mussten sehr viele Figuren sehr schnell teilweise eingeführt werden. Und da gibt es eben Sachen, Figuren wie Tai oder auch hier Gator, der da eben am Kontrollpult steht, da auf der Brücke. Die haben einfach so mit 1, 2, 3 Kurzmomenten abgespeist wurden. Über die erfahren wir alle auch später noch mehr. Und Tai, ja, ist eben dadurch, dass er nur unsympathisch wirkt und eigentlich nur am Tricken und am Pöbeln ist. Und genau, wenn er mal gut sein will am Ende und sich entschuldigt und auch noch zurückgewiesen wird, eine relativ schwierige Figur. Und ich finde auch gut, dass er diese Momente hat.
Ja. Ansonsten haben wir ja dann auch noch, wie gesagt, am Ende ja dieses positive Ende. Ja, wir haben 2000 plus Menschen verloren. Sehr dramatisch auch, aber trotzdem kann der Count verändert werden, und zwar nicht runter, sondern hoch. Also ein Kind wurde geboren. Und das ist ja auch das ist ja quasi der Plan oder so. Was machen wir jetzt mit den ganzen Leuten? Na, wir hoffen, dass sie schnell mal anfangen, Babys zu kriegen. Und ich so, what? Nicht, wir müssen die Erde erreichen oder was auch immer, wir müssen die Zylonen bekämpfen. Nein, lass sie Babys kriegen. Wir bevölkern, also aber auch dieser Gedanke, wir bevölkern das Universum neu. Also es ist schon alles sehr machtpolitisch, zentralistisch, weiß ich nicht, egozentrisch, wie auch immer man es nennen möchte. Aber,
das ist auch wiederum sehr christlich.
Ja, genau. Ja. Also es hat halt was, es ist halt also fast schon missionarisch. Es ist also wirklich, naja, es sind so ganz viele Dinge da drin, die so ein bisschen so, naja. Aber das war ein positives Ende mit dem Plus, dass sie dann also ausradieren und eine Zahl hochschreiben konnte. Und da fand ich ja noch ganz interessant, weil ich gesagt habe, diese ganze Geschichte ist voller symbolischer Geschichten, Mythen, Namen, Bilder, dass das Kind auf der Rising Star geboren wurde. Also quasi der aufgehende Stern. Das heißt, dieses Symbol von Aufgehen, also Sonnenaufgang, Sternenaufgang, auch der aufgehende Stern am Himmel, so wie der Stern von Bethlehem sozusagen, weißt du, so, also es hat schon fast was Messia-artiges mit diesem Kind, das geboren wurde. Schön. Also das sind alles so Dinge, die ich da so ein bisschen drin gesehen habe, das fand ich noch ganz interessant. Und um noch mal einen halben Schritt zurückzugehen, als sie das Schiff zerstören, ist es ja Adama, der also diesen Schussbefehl als erster ausführt, und dann ziehen ja die anderen nach, Lied also Starbuck etc., genau, ja, Lila Adama, Entschuldigung. Und da ist mir das Sounddesign aufgefallen, weil er schießt, und dann schießt ja auch Starbuck, aber dann geht die Kamera wieder zurück auf ihn, aber in dem Moment, in dem das Schiff anfängt zu explodieren, blendet der Sound komplett aus, also vorher war Musik, dann verschwindet die Musik, du hörst nur noch bisschen Rhythmus, und dann wird's komplett leise. Und das Bild ist aber immer noch da. Und dann geht das Bild ins Schwarze rein. Wird ausgeblendet. Also du hast auch so eine Ausblendung der Musik. Oder der unterstützenden Geräusche. Und dadurch, dass du halt wirklich so 2, 3 Sekunden Stille hast komplett. Und dann erst das Bild schwarz wird. Das ist zwar ein Trick, der mittlerweile oft verwendet wird. Aber das passt sich ja auch irgendwie so dieses, endgültige Tod, und Trauer und Sterben und, naja, also das noch, wollte ich noch erwähnen, also Sounddesign in dieser Folge fand ich übrigens generell sehr gut. Ja. Vielleicht hat auch tatsächlich, also Sounddesign an sich, aber auch Musik, denn die hilft ja immer, einen auch in eine bestimmte Stimmung zu bringen, und ich fand, dass hier die Musik einige Szenen auch sehr gut unterstützt haben und unterstrichen haben, die eben dazu geführt haben, dass ich so das Gefühl hatte, diese ganze Folge, nimmt mich mit und greift nicht irgendwie.
Ich kann beim Thema Musik nochmal anschließen. Bear McCreary hier zum ersten Mal als Main Composer, der damals schon bei der Miniserie aushelfen durfte, jetzt hier von Folge 1 an bis zum Serienende hier der Main Composer, ist sein erster großer Gig, sage ich mal, im Film- und Fernsehgeschäft. Mittlerweile ist er
sehr bekannt, sehr gut
im Geschäft, Damals eben noch relativ jung, ich glaube 24 oder 25, als die Serie lief, und hatte ja auch das Hauptthema neu komponiert, und über Bear McCreary können wir, glaube ich, auch in späteren Folgen Folge noch ausführlich reden, weil da gibt es so viele musikalische Lichtblicke, über die sich dann zu reden lohnt in den gut 70 Folgen, die uns noch bevorstehen. Aber ich wollte aber die Gelegenheit mal nutzen, um auf die Opening Credits kurz einzugehen. Wir sehen zum ersten Mal jetzt eben so die Opening Credits, wie wir sie auch mehr oder weniger für den Rest der Serie sehen. Und sie haben eben diesen Cobra übernehmen sie für die Älteren unter uns, Mission Impossible für die Jüngeren unter uns bin, nämlich insofern, dass sie eben Szenen aus der kommenden Folge zeigen. Und da wollte ich dich mal fragen, erstmal grundsätzlich, wie gefallen dir die Opening Credits, wie gefällt dir vielleicht auch die Musik, aber was hältst du von dieser Idee, mildere Spoiler für die kommende Folge gleich schon mal zu präsentieren in den Opening Credits?
Doof.
Ja.
Also ich kann verstehen.
Ich habe auch immer die Augen zugemacht. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe immer die Augen zugemacht.
Ich kann verstehen, wo die gedanklich herkommen, weil im Grunde ist es ja, also das ist ja mittlerweile auch üblich, aber man kann ja dann als Zuschauer entscheiden, ob man es sehen möchte oder nicht, dass es immer so 20 bis 30 Sekunden Clips gibt, was in der, also als Vorschau für die nächste Folge. Und im Grunde ist das ja hier nichts anderes. Aber das an den Anfang von der Folge zu stellen, also ich hoffe mal, dass sie so klug sind, da nicht schon Szenen reinzuschneiden, die in irgendeiner Form am Ende spoilerig und sehr wichtig für die Handlung sind. Aber ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde
es auch. Nein, das tun sie nicht.
Ich finde es aber optisch auch nicht so, also nicht so schön, muss ich dir sagen, dieser schnelle Wechsel von den Bildern. Ich habe auch erst gedacht, hier in dieser ersten Folge, weil wir haben ja, also wir haben ja normale Credits und Musik. Und bei den Credits hast du ja auch andere Bilder, die gezeigt werden, die keine inhaltlichen Szenenbilder aus der Serie sind, sondern eben Schiffe etc. Und dann kommen ja diese Bilder und ich habe erst gedacht, das ist ein Recap von der Miniserie.
Okay, ja, okay, wäre auch komplett naheliegend.
Ja, weil inhaltlich sah das irgendwie alles so aus, aber so grundsätzlich finde ich die Idee doof. Und es hat sich auch nicht etabliert. Ich glaube, es hat schon seinen Grund, warum.
Es gibt ja auch ein Recap der Miniserie. Die grundsätzliche Prämisse wird formuliert, genauso wie es bei Star Trek No Man Has Gone oder No One Has Gone Before ist. Also diese Stimme des Kapitäns, der quasi die klassischen Star Trek-Serien alle einläutet. Es ist hier eben so, dass es passiert mit Caprica und das muss die Galaktika halt. Galaktika ist auf einer Mission und das ist sie. Und begleitet von dieser eher ruhigen Musik und dann gibt es eben dieses Crescendo und dann kommt und dann hast du diese 10, 15 Sekunden staccato-artig irgendwelche random Szenen aus der Folge, natürlich nicht komplett random, also die spoilern nichts, zum Beispiel siehst du hier bei Hilo auf Caprica nur, also aus dem Handlungsstrang siehst du nur, dass da irgendeine Explosion stattfindet, du siehst nicht, was explodiert, warum das explodiert, also völlig kontextbefreit und dadurch ist es natürlich jetzt kein Spoiler im Sinne von jetzt weiß ich ja, wie das endet, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist trotzdem doof, ich sehe das auch ungern vorher, ich habe das auch damals bei Mission Impossible immer, bei der Fernsehserie immer, ich habe immer die Augen zugemacht, weil ich denke immer, nee, also das ist wie, als wenn mir unmittelbar, bevor ich einen Kinofilm gucke, mir nochmal jemand den Trailer dazu zeigt, das ist, da denke ich, warum, nein.
Ja, und also das wird ja dann mit den nächsten Folgen wahrscheinlich noch deutlicher, hier habe ich tatsächlich erst noch gedacht, das ist ein Recap, aber wenn es dann tatsächlich jedes Mal die Vorschau für die eigentliche Folge ist, dann finde ich das doof. Aber was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, waren die eigentlichen, das eigentliche Intro, das wir dann gekriegt haben. Sowohl die Musik, also die Musik fand ich sehr ungewöhnlich. Die war gar nicht, also normalerweise versucht man ja für so ein Intro sowas zu kriegen, was sehr catchy ist irgendwie. Mit so einem klassischen Hook oder so. Und das fühlte sich jetzt hier erstmal noch nicht so an. Also es war so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, so fließend irgendwie. Ich muss mich da, glaube ich, erst noch ein bisschen einhören, aber das fand ich grundsätzlich gut. Und auch, dass die Credits halt so anders waren als das, mit dem ich gerechnet hatte. Also, dass die da eben durch den Weltraum floaten und eben das Schiff sehen und Linien, einzelne Ausschnitte und Linien des Schiffes und so weiter. Das hat mir sehr gut gefallen für den Opening Credit.
Ich habe, glaube ich, nur noch zwei kleine Trivia-Nuggets loszuwerden. Eine ist, glaube ich, auch Menschen, die mit Galactica ein bisschen vertraut sind oder im Reboot sehr bekannt. Das ist dieses Lest We Forget-Foto, was da eben
sehr im gut. Mission das ist nämlich auch meine Frage gewesen. Wer ist das? Also ein verstorbener Pilot, ja. Ich habe erst gedacht, das wäre Hilo. Ja. Aber da stellte sich heraus, er war es nicht.
Nein, wir wissen es nicht tatsächlich, wer das ist. Es ist ein Foto, es ist inspiriert eben von den Fotos der Firefighters nach 9-11, die eben dann die Amerika-Flagge da in Ground Zero gehisst haben. Und das war eben auch so ein bisschen die ästhetische, inhaltliche Inspiration dafür, das so abzubilden. Es soll eben einen Kampfpiloten zeigen vor einer zerstörten Kolonie, also der eben quasi in den Horizont blickt auf die Skyline dieser zerstörten Stadt. Und wir erfahren auch nicht, stirbt er gerade, also geht er in die Knie, weil er gerade stirbt, oder verbeugt er sich in Demut oder wie auch immer. Also einfach ein sehr ehrfurchtsvolles Bild, Rauchschwaden da in der Skyline, dann darunter so eine Inschrift, Lest We Forget. Also, das ist niemals vergessen, sehr, sehr schlecht übersetzt, ehrlich gesagt, sehr frei. Und das wird eben, es gab eine Deleted Scene, in der auch Laura Roslin eine Kopie dieses Fotos übergeben wird, so von wegen hier, da schicken unsere Kampfpiloten aus der und der Kolonie. Und eine Kopie eben dieses Fotos hängt auch in dem Briefingraum der Kampfpiloten an Bord der Galactica. Mhm. Und es ist komisch eben, weil das ist ein, sagen wir mal so, ein Prop, wie nennt man das? Ein Requisit, was auch in späteren Folgen immer wieder auftaucht, und dass man ausgerechnet die Folge, in der dieses Requisit etabliert wird, hat rausgeschnitten hat aus der ersten Folge und einfach dann wahrscheinlich mal später dann über Foren oder Interviews mit den Machern sich die Info holen musste, was das eigentlich bedeutet. Das ist schon so ein bisschen.
Vor allen Dingen, weil wenn die Szene wirklich zu lang gewesen wäre mit Erklärungen und so weiter, es hätte ja schon ein Halbsatz im Dialog gereicht. Das ist ja oft so, dass das oft schon reicht. Hier hätte man ja durchaus nur noch irgendwie sowas murmeln können, wenn da einer lang geht und das berührt oder so, wie so hier oder was weiß ich, irgendwie viel Glück von, für oder so. Also irgendwie hätte man es erklären können, ja. Oder einen, der da langläuft und sagt, warum fasst ihr da alle das Foto an oder so. Oder so, ja, das ist der und der oder ach, ich weiß auch nicht. Aber das fand ich auch so ein bisschen so, what? Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob das nicht vielleicht einfach auch ein Easter Egg ist, dass jemand gezeigt wird von der, also aus einer Folge vom alten Battlestar Galactica. Das war auch ein kurzer Gedanke. Aber ja, naja. Aber das fand ich tatsächlich gut und das war auch eine meiner Fragen, die ich noch hatte. Und was ich apropos Fotos auch noch ganz spannend fand, war diese kurze Szene, wo wir gezeigt bekommen, dass die im Grunde so einen Trauerschrein aufgebaut haben. Mhm. Also dieser eine Raum, wo man halt reingeht und da sind die ganzen Fotos von Verwandten, Familien, Lieben, Freunden, wie auch immer, an die Wände geheftet worden. Und das ist ja auch was man normalerweise eher kennt, so von so Straßen, weißt du, wo man das so an die Bauzäune geheftet hat oder so. Oder eben jetzt auch, klar, das atmet auch sehr, sehr deutlich 9/11. Also da war das ja auch so hinterher, dass halt diese ganzen Fotos und so weiter an die Wand gepinnt worden sind. Ja, und du ganze Wände hattest von Verstorbenen. Und das fand ich interessant. Und auch interessant, dass offensichtlich es an Bord ein Bedürfnis gibt von den Leuten, die da arbeiten, das zu haben, diesen Ort der Trauer, und dass sie sich das dann quasi selber einfach gemacht haben.
Auch ein Zitat, so oder so ähnlich, also inhaltlich korrekt, aber ich paraphrasiere natürlich in dem Oral History Buch von Mark Altman, Edward Gross von Ron Moore, ist eben, dass er sagt, Battlestar Galactica hätte es auch ohne, also das Reboot, und die Serie war ja auch schon lange in der Genese, er war ja nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Wie gesagt, David Icke hat ihn ins Boot geholt, nachdem schon seit Jahren bei Universal darüber gesprochen wurde, die Serie neu aufzulegen. Moore sagt, natürlich hätte die Serie auch ohne 9/11 existiert, aber nicht in dieser Form. Also sehr, sehr beeinflusst damals von der Stimmung, also der düstere Ton, Trauma, auch die Wahrnehmung des Militärs, sagt er ganz ehrlich. Also, dass überhaupt dieses ganze militärische Ränkespiel und Strategien und überhaupt die Wichtigkeit des Ganzen da so einen starken Einfluss hatte. Ich meine, das war auch schon eine Kriegsserie, eine War-Sci-Fi, sagen ja auch, glaube ich, viele im Fandom über die alte Serie. Also, das Militär und Krieg spielte eben eine wichtige Rolle, auch inhaltlich. Mhm. Aber der Blick war natürlich aufs Militär auch sehr stark davon geprägt und natürlich auch vom Irak-Einsatz der USA. Also im Irak, das ist, darauf können wir aber auch in späteren Folgen noch eingehen. Mhm. Ja. Und kurz gedroppt, aber vielleicht auch 20 years after the fact, nicht mal so die große Wichtigkeit, ein Hugo Award hat die Folge gewonnen. Also ein sehr renommierter Sci-Fi-Preis für, ich glaube, Best Dramatic Single Story, whatever.
Ich fand's,
eine von 30 Kategorien.
Also es sind ja 45 Minuten. Ich fand, das war auch wahnsinnig gut geschnitten. Es fühlte sich alles sehr schnell an. Also so schnelle Schnitte. Dadurch, dass wir immer diese Jagd hatten, aber mit den 33 Minuten dazwischen. Also trotz allem hat diese Folge für mich die Spannung halt wirklich aufrecht gehalten. Fast bis ganz zum Schluss. Und die Stimmung, wie gesagt, ist wahnsinnig gut transportiert worden. Da haben alle auch wirklich einen guten Job gemacht. Und ich hätte es natürlich noch geiler gefunden, wenn die Folge dann auch nur 33 Minuten lang gewesen wäre. Aber das ist natürlich doch sehr viel zu kurz. Da kannst du das nicht alles erzählen, was du erzählen möchtest.
Gut. An der Stelle müssen wir beide nochmal daran erinnern, wir befinden uns hier bei Basic Cable. Also
genau,
das ist tatsächlich
mit
so. Das
Werbeblöcken, die auch zwischengeschoben werden.
Genau,
und so.
Mit den Abblenden, mit den typischen, wo es dann zur Werbepause ja. geht, erzähle ich etwas, was heute immer seltener wird und uns auch, also wenn man es nicht mehr gewohnt ist, immer mehr irritiert. Wir gucken jetzt die Tage, Jennifer und ich, Pokerface und das ist eben auch noch eine Serie, eine aktuelle, mit Werbeunterbrechung und wenn dann so abgeblendet wird oder weggeschnitten wird, sagt bei jedem zweiten Mal meine liebe Frau so, hä?
ja.
Dann darf ich 3 Sekunden mansplainen. Nee, aber in dem Fall tatsächlich, genau, es gibt einfach dieses Edikt, nicht wie bei HBO, wo Folgen so lange sein können, wie sie eben brauchen oder im Streaming ja sowieso, dass eine Folge, ich glaube, das habe ich mir irgendwo notiert, 43 Minuten und 40 Sekunden lang sein darf. Wie bei Star Trek eben, in guten, seligen Zeiten. Jede Folge ist
verdammt nochmal. Eigentlich kennen wir das ja schon.
genau, auf die Minute so lang. Und das ist eben immer noch ein Riesending, wenn man das Network sagt, ihr kriegt 5 Minuten extra. Aber nicht hier.
Ja.
Oder auch keine 5 Minuten weniger oder 10 Minuten, wie es in dem Fall gewesen wäre. Wäre interessant gewesen,
Ich fand, für eine erste Folge der ersten Season hat das eigentlich die meisten Charaktere, aber auch Inhalte ganz gut etabliert. Also das war schon gut. Eben auch für die Leute, die die Serie vorher nicht gesehen haben. Also die dann vielleicht sich auch denken, kann ich auch so direkt einsteigen und das geht definitiv. Ich finde es gut. Ich finde es einen guten Einstieg. So, Punkt.
Wir hören uns nächste Woche wieder und sprechen über Water in der deutschen Version Wassermangel, die zweite reguläre und vierte Overall-Episode von Battlestar Galactica. Wo kann man dich sonst noch so hören, Britt-Marie?
Man kann mich sonst noch so hören bei Trekgasm, ein Star Trek-Podcast, den ich mit Freunden mache. Und wir besprechen hauptsächlich die neuen Staffeln, wo ja auch aktuell das ein oder andere läuft. Und bei Hot Pink, das ist mein wöchentlicher Boulevard-Podcast, den ich zusammen mit Nils mache. Und dann mache ich hier und da das ein oder andere kleinere Projekt. Und natürlich hier bei Bahnhofskino Galactica.
Sehr schön. Stell dich nicht unter den Scheffel, du machst so wahnsinnig viel. Du bist eine der produktivsten Podcasterinnen, wo es gibt, oder zumindest die ich kenne. Also, so viel mehr noch. Ansonsten hört auch gerne Bahnhofskino und Spielfilm. Da bin ich zu hören. Und ich freue mich drauf auf die nächste Folge, ehrlich gesagt.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.